Tag, Frau Seidel.
Guten Tag.
Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen haben Sie das Programm für die laufende Spielzeit 1920 des DNTs Weimar gestaltet und haben es unter das Motto Blühende Landschaften gestellt. Was verbinden Sie denn mit diesem geflügelten Wortpaar?
Zuerst ist es natürlich das Zitat der großen Kohlrede am Vorabend der Währungsunion. Das hat uns ja in dieser Spielzeit auch zu beschäftigen, aus dem einfachen Grund, weil wir dieses Jubiläum haben, dass die Mauer vor 30 Jahren fiel, dass sich dadurch die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR wirklich grundlegend geändert haben. Etwas, was schon vorher begonnen hat, aber was durch den Sturz oder den Fall der Mauer natürlich nochmal eine neue Beschleunigung erfahren hat. Das ist der eine Ausgangspunkt, der uns interessiert hat. Was bedeutet das oder was hat das damals bedeutet? Was hat Kohl da versprochen? Was hat hier stattgefunden in diesem Teil des Landes? Wie sind die blühenden Landschaften eigentlich wirklich realisiert worden oder eben nicht realisiert worden? Zugleich, das war ein Gedanke, der uns damals so schon auch beschäftigt hat, der aber jetzt eine besondere Kraft gewonnen hat, ist natürlich auch die Frage der blühenden Landschaften eine, die total in die Zukunft weist. Also Fridays for Future, was es zu diesem Zeitpunkt, als wir uns das Motto ausgedacht haben, noch gar nicht gab. Aber dass jetzt unsere Gemüter sehr bewegt, die Frage, wie gehen wir mit unserer Welt um, was machen wir für unser Klima oder wie retten wir unser Klima, wie retten wir unsere Welt, das steckt natürlich in diesem blühende Landschaft-Thema auch mit da drin, also weil wir wollen ja, dass die Landschaften blühen und wollen das irgendwie versuchen zu schützen und zu wahren und insofern reicht eigentlich dieser Themenbegriff von der Historie bis in die Gegenwart beziehungsweise in die Zukunft und eigentlich diesen Bogen wollten wir dann auch in unsere Spielzeit spannen.
Dieses Wortpaar wird durchaus ambivalent betrachtet, ist nicht ganz unumstritten und es gibt doch divergierende Assoziationen auch damit. Da würde mich erstmal interessieren, wie kam Sie denn zu der Entscheidung, genau dieses Wortpaar zu wählen? Lag es eben an den 30 Jahren Wende, 28 Jahre Währungsunion oder waren da noch weitere Beweggründe dabei?
Der Ausgangspunkt war natürlich diese Ereignisse um die Wende herum und die Frage, was hat dieses Versprechen, also oder in welcher Art und Weise ist dieses Versprechen heute eingelöst worden? Und ich meine, wenn man sich in den Ostregionen umschaut, dann blühen die Landschaften. Also ich meine nicht nur die Landschaften an für sich, sondern die Städte blühen. Aber wem gehören die Städte zum Beispiel? Das ist ja so eine große Frage. Wer hat wirklich Anteil an dem, was hier im Osten gewachsen geworden ist? Da ist ja viel investiert worden, aber wem kommen diese Investitionen zugute, war zum Beispiel eine Frage. Und man merkt ja dann, wenn man in den Texten unserer Hausmitglieder im Ensembleheft nachguckt, wie doch sozusagen auch eine große Frage an dieses Versprechen gestellt wird und wie auch eine Frage gestellt wird an die 30 Jahre vergangener Geschichte, die nach dem Jahr 89 hier stattgefunden haben. Und da gibt es schon eine sehr, sehr kritische Betrachtung dieses Kohlsatzes, blühende Landschaften sollen hier stattfinden und auch auf die, er hat es ja so formuliert, die Ostregionen sollen jetzt sozusagen diese blühenden Landschaften bekommen, sie sollen ein lebenswertes Leben erhalten jetzt nach dem Fall der Mauer und da entsteht natürlich auch die Frage, was war das vorher? War das vorher kein lebenswertes Leben und diese Fragestellungen, also was war vorher? Wie betrachten wir die Geschichte vor 89? Wie betrachten wir die Geschichte danach? Das waren eigentlich Grundüberlegungen für diese Überschrift, in die man sich da mit diesen Fragestellungen, mit diesen ambivalenten Fragestellungen ganz gut reinstellen kann.
Also die Zitate Ihres Ensembles, der Mitarbeiterin dieses Hauses, die in dem Spielzeitheft ja zu lesen sind, sind ja schon sehr unterschiedlich. Wie hat sich denn die Diskussion hausintern auch gestaltet? Also war das, okay, wir finden dieses Begriffspaar herausfordernd, finden es aber spannend, damit zu arbeiten und das war, nennen wir es mal, einhellige Position oder war es auch sehr umstritten, kann man damit überhaupt in der Form arbeiten, stößt es auf ja vielleicht eine übermäßige, vorschnelle Kritik aus der Gesellschaft? Wie waren da Gedanken und Diskussionen?
Also da gab es schon Debatten. Es gibt natürlich einen Teil der Mitarbeiter, die sind genau mit diesem Zitat groß geworden, haben die letzten 30 Jahre hier verbracht, waren vorher hier an diesem Haus. Die verbinden das natürlich mit ihrer eigenen Perspektive auf die Geschichte und haben das auch erstmal als eine gute Überschrift für die Spielzeit empfunden, also auch als Herausforderung, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Zugleich haben wir auch sehr viele junge Kollegen, auch sehr viele Kollegen, die aus den als sogenannten alten Bundesländern inzwischen bei uns arbeiten. Und die haben dann schon auch nachgefragt, was bedeutet das für euch? Wie seht ihr das mit den blühenden Landschaften? Eine Kollegin in der Dramaturgie, eine sehr junge Kollegin, sagte dann, naja, guckt mal ins Ruhrgebiet, da könnte man auch mal die Frage nach den blühenden Landschaften stellen. Also das Thema ist schon sehr ambivalent begriffen worden. Wir haben uns dann trotzdem alle unter dieses Motto gestellt, weil es eben möglich ist, vieles zu diskutieren und eben auch unterschiedliche Betrachtungsweisen einzubringen. Und das ist ja das Gute an einer Überschrift, dass sie nicht nur eine Lesart zulässt, sondern viele Lesarten zulässt. Und das wollten wir eigentlich dann doch auch ausprobieren und darüber auch ins Gespräch mit den Zuschauern in Weimar kommen.
Sie selbst haben ja von 1985 bis 88 am Landestheater in Halle und dann von 88 bis 2003 am Staatstheater in Dresden gearbeitet. Also ja nicht hier vor Ort in Weimar, aber doch an anderen Theatern, so den Zeitraum ja vor der Wende an DDR-Theatern wahrgenommen und auch diesen Zeitraum. Wie war das denn, wie politisch waren denn diese Theater zu dem Zeitpunkt? Und ja, vielleicht schiebe ich dann später noch die Frage nach, was hat sich seitdem so ein bisschen auch verändert?
Also das Bewusstsein, dass man politisch agiert im Theater, das war zum Beispiel auch ein Grund für mich, überhaupt in diesen Beruf zu gehen. Weil Theater war da eine Nische, in der vieles aufgearbeitet und abgearbeitet werden konnte, was im öffentlichen Diskurs der damaligen DDR nicht so stattfinden konnte. Und wir waren im Austausch über Dinge, über die wir sonst in der Gesellschaft nicht so viel geredet haben. Das war ja auch etwas, was das Publikum im Theater gesucht hat. Was es dem Theater vielleicht auch manchmal sehr leicht gemacht hat, mit bestimmten Themen künstlerisch umzugehen, weil im Vordergrund stand oft nicht die Kunst, sondern eben der Satz, der etwas ausgelöst hat. Also wenn man im Faust gesagt hat, nach drüben ist die Welt uns verrannt, dann war das sozusagen eine politische Botschaft, die von den Zuschauern politisch genommen wurde. Oder der berühmte Satz aus Don Carlos, Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Damit war immer auch ein Appell verbunden. Und das hat die Arbeit natürlich auf der einen Seite befördert, auch wie man Gegenwartsstücke gelesen hat, wie man die umgesetzt hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bestand natürlich auch die Gefahr, dass man sich in seiner künstlerischen Arbeit ausruht. Trotzdem glaube ich, dieses Gefühl, an einer gesellschaftlichen Umwälzung beteiligt zu sein, vielleicht hat das auch was mit einer eigenen Hybris damals zu tun, weil woraus sich diese gesellschaftlichen Umwälzungen dann wirklich gespeist haben, das hatte sehr, sehr vielfältige Ursachen. Aber der Glaube, dass das etwas mit Kunst und Kultur und Aufklärung in den Kulturinstitutionen zu tun hatte, der war schon da. Und das war damals für mich natürlich auch ein großes Erlebnis, dass Theater Orte waren, wo man dann hinging, wo man reden wollte, wo man sich austauschen wollte, wo man seine Forderungen an die Staatsführung formulieren wollte im Hinsicht auf Demokratisierung einer Gesellschaft. Und insofern habe ich da also eine sehr, sehr gute Erinnerung an die Zeit, auch das Gefühl, wie gesagt, man kann sich da auch sehr selbst betrügen, aber das Gefühl auch einer Wichtigkeit damals von Theater und die Erfahrung, dass das dann vielleicht doch alles nicht ganz so war und dass sich das sehr schnell aufgelöst hat, als die Gesellschaft dann Funktionen übernahm, die vorher im Theater ausgeübt wurden, die war dann schon auch eine bittere, also und verlangte dann auch eine Neudefinition der eigenen Arbeit. Trotzdem ist es eine Erfahrung, die mich natürlich geprägt hat. Also, dass Theater ein Ort sein kann, in dem man über Politik redet und in dem nicht nur darüber geredet wird, sondern in dem man vielleicht auch Dinge formulieren kann, die dann eine Gesellschaft wirklich verändern. Das hat mich schon geprägt, muss ich sagen, ja.
Der ehemalige Schauspieldirektor Ekkehard Kiesewetter in Erfurt hat letztes Jahr im Gespräch mit meinem Kollegen Raphael Bergmann zur Wende am Schauspielhaus in Erfurt eben gesagt, dass nicht die Stücke sich verändert haben, sondern eher die Art und Weise, wie die Stücke gelesen und interpretiert wurden. Und sein Kollege Matthias Brenner sprach dann davon, dass eben die politische Psychologie der Zeit ja vielleicht auch Formen und Figuren förmlich erdrückte oder überinterpretierte. Haben Sie sowas auch wahrgenommen in den Jahren 89, 90, 91, so diese Phasen der Veränderung, vielleicht auch davor schon? Ich kann das selber schlecht einschätzen, ich bin zu jung, um das selbst erlebt zu haben, wo es eher so darum geht, eigentlich spielen wir die gleichen Stücke, aber sie werden ganz anders interpretiert.
Ja, das meinte ich eben mit diesen beiden Beispielen aus Faust oder eben auch aus Don Carlos. Also es wurde immer an jedem Stück eine Art von politischer Botschaft hineingelesen, wenn es irgendwie möglich war. Oder was der Christoph Hein so als das Spiel mit der Sklavensprache beschrieben hat. Also der DDR-Bürger war geschult in den Texten, die, mit denen er konfrontiert wurde, immer eine andere Dimension noch mitzulesen. Etwas, was dann noch gemeint sein könnte in diesen Texten und was etwas vermittelt über Gesellschaft, über Politik, meistens einen kritischen Blick. Und insofern war das Theater schon hochpolitisiert, oft manchmal vielleicht gar nicht so in der letzten Absicht intendiert von denen, die es gemacht haben, manchmal schon, aber die Gegenstände wurden immer auch politisch gelesen als eine Erklärung zur Situation im Lande. Und das hat sich natürlich sehr verändert und damit hat man manchmal natürlich auch die Gegenstände überfordert. Das meine ich also auch, dass nicht immer Kunst im Vordergrund stand, sondern oft der Umgang mit einer Aussage, mit einer Botschaft, die man mitteilen wollte oder die verstanden wurde von den Zuschauern.
In der aktuellen Spielzeit sollen ja Themen wie 30 Jahre Wende und deutsche Einheit, Begriffe wie Nation und Europa wie mitreflektiert und bearbeitet werden. Inwiefern findet sich das im Gesamtprogramm und in den einzelnen Inszenierungen eigentlich dann wieder? Und sehen Sie da Anknüpfungspunkte zu ja, Debatten, Diskussionen, die es vor 30 Jahren auch schon gab? Und wo spiegelt sich das?
Also generell würde ich sagen, dass ich schon manchmal das Gefühl habe, dass man einer Situation vor 30 Jahren ein wenig näher gerückt ist im Zuschauerraum. Also wenn man Zuschaueräußerungen zu bestimmten Inszenierungen wahrnimmt, dann merke ich ein größeres Mitteilungsbedürfnis, auch eine größere Akklamation bestimmter Äußerungen in bestimmten Inszenierungen. Also wir hatten ja bis letztes Jahr Unter Leuten bei uns laufen. Und wenn dann manche Figuren bestimmte Sätze formuliert haben, dann war das dann auch eine ähnliche Art und Weise der Aufnahme, also dass man sie entweder akklamiert oder kritisch befragt hat und sich da verhalten hat im Zuschauerraum, also dass der Zuschauerraum ein Ort der öffentlichen Demonstration von Haltungen wurde. Oder bei den Weimarer Reden ist das auch immer wieder in den letzten 2 Jahren aufs Neue zu erleben. Also insofern gibt es manchmal so Momente, in denen ich mich erinnert fühle an diese Umbruchszeit 89. Zugleich ist es dann doch wieder ganz anders und man soll ja Geschichte nicht vergleichen, weil Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie findet manchmal bestimmte Parallelen, könnte man manchmal in Betracht ziehen, aber es ist, sie reimt sich, sagt Mark Twain so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie reimt sich, ja. Und trotzdem haben wir natürlich mit unserem Programm versucht, verschiedene Aspekte, also dieser letzten 30 Jahre, beziehungsweise auch unserer gegenwärtigen Situation zu reflektieren. Also unser Beitrag, unser konkreter Beitrag zu 30 Jahre Mauerfall ist die Romanbearbeitung von Brüder und Schwestern von Birk Meinhardt. Das ist eine große Familiengeschichte, die hier auch in Thüringen angesiedelt ist von 1971 bis 2001. Und da kann man natürlich sehr viel über die eigene Geschichte reflektieren, aber auch über die ganze Umbruchssituation, wie ist die wahrgenommen worden. Birk Meinhardt, finde ich, formuliert da so eine Art Rettung von Geschichte, die wir vergessen haben, die wir auch nicht genug wahrgenommen haben. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und formuliert sie anhand einer Familienstruktur. Und die Familie ist letztlich etwas, was alle Zeit läuft und alle Krisen überdauert. Und das Projekt, das heute Abend am 3. Oktober Premiere haben wird, also Identität Europa, ist eigentlich dann schon wieder fast ein Ausblick oder eine Situationsbeschreibung unserer gegenwärtigen Zeit. Die hat dann gar nicht so viel mit 30 Jahren Mauerfall zu tun, sondern fragt eher, wo stehen verschiedene Länder Europas mit ihrem Verhältnis zu Europa? Und da wird man ganz unterschiedliche Perspektiven erleben können, manchmal ganz privater Natur, manchmal fast dystopischer Natur in einem Text von Verena Klepitscher. Oder wenn du Glauke dann mal beschreibt, wie er sozusagen einen jungen Vater über DDR-Geschichte und die jetzige Wahrnehmung reflektieren lässt, dann ist man total in der Gegenwart gelandet. Also wir versuchen da schon den Bogen zu schlagen von der Geschichtsbetrachtung, die mit unseren eigenen Biografien zu tun hat, also mit Hasko Webers und meiner Biografie vor allen Dingen, weil wir ja einen Großteil unserer Biografie oder unseres Lebens schon in den DDR-Verhältnissen verbracht haben und sich sozusagen jetzt gerade so unsere Lebensmitte teilt, also die Zeit vorher und die Zeit danach halten sich ungefähr die Waage. Aber eigentlich finde ich genauso interessant zu gucken, wo stehen wir jetzt? Also ist eigentlich Deutschland nicht auch ein Teil eines größeren Gebildes und sollten wir nicht auch dieses größere Gebilde betrachten? Und da gibt es sehr viel Veranstaltungen unterschiedlichster Art, die man bei uns wahrnehmen kann und über die man dann mit uns ins Gespräch kommen kann.
In dem Vorwort zur Spielzeit stellen Sie ja selbst die Frage, und sind wir, die jetzt lebend in der Lage, für die nachfolgenden Generationen eine gemeinsame und zugleich in sich differenzierte Erzählung zu stiften? Inwiefern könnte man jetzt sagen, dass es im Rahmen der Arbeit am Spielzeitprogramm vielleicht schon Antworten auf diese Frage skizziert? Gibt es vielleicht Antworten, die so ein bisschen angestoßen werden, oder ist es noch völlig frei, ob das überhaupt möglich ist, dass wir gemeinsam jetzt Antworten auf diese Frage bilden?
Brüder und Schwestern ist für mich so eine differenzierte Antwort genau auf diese Frage, weil Birk Meinert eben eine Zeit vor diesem Jahr 89 und eine große Zeit danach beleuchtet und die Figuren, die er geschaffen hat in seinem Roman, genau das eigentlich repräsentieren. Also sie erzählen über die DDR und erzählen über die DDR nicht nostalgisch, sondern durchaus kritisch und zugleich sehr warmherzig. Also da geht etwas nicht verloren. Und die Zeit, die danach beschrieben wird, in wo die Figuren alle in diesen Strudel der Wende hineingeraten, sich neu orientieren müssen in einem Gesellschaftssystem, das ihnen ja erstmal auch nicht nahe ist, da das erlebt man dann als Leser auch in seiner ganzen Ambivalenz. Einerseits in dem Freiheitsgewinn, den die Wende gebracht hat für sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, in Ostdeutschland. Also das würde ich für mich persönlich wirklich in Anspruch nehmen, dass ich das als ein großes Glücksereignis empfunden habe, auch die Möglichkeiten, die sich für mich danach ergeben haben. Und zugleich gibt es natürlich trotzdem ganz viele Fragen. Also was ist mit Menschen passiert, die dann plötzlich rausgerissen wurden aus ihrem bisherigen Leben und wo gar kein Ersatz da war und die auch selber es schwer hatten, für sich einen neuen Anfang zu finden. Auch das kommt in diesem Roman vor. Und insofern finde ich das unseren Beitrag zu einer differenzierten Geschichtsbetrachtung, also dieser 60 Jahre, 30 Jahre vorher, 30 Jahre danach, die nahe irgendwie da sind. Und zugleich in den anderen Themen versuchen wir uns ja auch wieder der Welt zu öffnen, weil die Wende ist ein Ereignis, das hier in Deutschland stattgefunden hat, das die Ostdeutschen auch mehr betroffen hat als die Westdeutschen, muss man ja auch eindeutig so sagen. Und zugleich ist es aber innerhalb der Welt dann nur ein Moment und der Versuch mit Identität Europa ist ja dann auch schon den Blick zu weiten und wir weiten ihn in dieser Spielzeit dann ganz enorm, weil die letzte Produktion im E-Werk, Junk und 7 Minuten, dann eigentlich total in der Jetztzeit verwurzelt ist und versucht also eigentlich unsere jetzige Lebenssituation einmal aus der Perspektive von oben, der Perspektive der Unternehmer und der Banker zu betrachten und gleichzeitig aus der Perspektive von unten, von denen, die arbeiten müssen, damit die Systeme oben funktionieren. Und da sind wir aber, haben wir gar nichts mehr mit Mauerfall oder 30 Jahre DDR und 30 Jahre, also 30 Jahre Mauerfall zu tun, sondern sind dann wirklich in der Gegenwart gelandet, ja.
Sie laden ja auch die Leser in ihres Programmhefts und die Besucher in ihres Hauses zum Nachdenken ein. Einmal so über das, was geschah, aber auch was in den Stücken ja transportiert wird, was vielleicht auch zwischen den Zeilen steht. In dem Auszug aus dem Roman Schwestern und Brüder tauchen die Begriffe nicht dazugehören wollen und nicht dazugehören können auf. Ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern das insbesondere bei so einer Form von gemeinsamem Nachdenken, von Diskurs, ja vielleicht die explizite Herausforderung ist, die es zu meistern gilt. Und wenn ja, welche Ideen und Wege sehen Sie, damit umzugehen, wenn eben Einzelpersonen, wenn Menschen eben nicht dazugehören können oder nicht dazugehören wollen?
Ich glaube dir, das, was ich anbieten kann oder was wir als Institution anbieten können, ist Reden. Also, dass erzählt wird, dass man Leute erzählen lässt, wahrnimmt, was sie erzählen und selber erzählt. Also, das ist das, glaube ich, das, was Theater im Moment leisten kann. Wir können nicht die Konfrontationen, die ja so scharf geworden sind in unserer Gesellschaft, wirklich befrieden. Aber wir können eine Position beziehen. Das versuchen wir ja auch an verschiedensten Gelegenheiten oder zu verschiedensten Gelegenheiten. Und wir können immer wieder sagen, kommt hierher, redet über das, was euch interessiert, was euch angeht, worüber ihr streiten wollt. Und ihr werdet in uns einen Partner finden, mit dem ihr streiten könnt und mit dem ihr euch austauschen könnt. Also so begreifen wir uns in der Stadt, weil ich natürlich jetzt keinem, der nicht dazugehören kann und nicht dazugehören will, die Dazugehörigkeit einreden kann. Aber ich kann sagen, guck mal da genau hin. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du anknüpfen kannst und wo eine Dazugehörigkeit zumindest in gewisser Weise möglich ist. Und vielleicht muss ich auch manchmal sagen, dazu möchte ich nicht dazugehören. Zu bestimmten Dingen möchte ich auch einfach nicht dazugehören. Und das müsst ihr auch von mir wissen. Und dann können wir darüber reden, warum ich so denke und warum der andere vielleicht so denkt. Also insofern Theater als Gesprächsort und eben, das meinte ich auch mit diesem einen Satz da in diesem Artikel, als Ort der differenzierten Betrachtung, weil das auch für mich so ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass ja man immer ständig mit Globalisierungen nur zu tun hat oder mit Verallgemeinerungen, die auch oft sehr grob sind und eher polarisieren, als wirklich ein Gespräch zu lassen. Es gibt immer richtig oder falsch, es gibt korrekt oder nicht korrekt und es gibt sehr wenig dazwischen. Das menschliche Leben spielt sich aber meistens im Dazwischen ab. Und dass man dieses Dazwischen beschreibt und sagt, das ist das, was wir eigentlich täglich erleben und das ist das, worauf wir immer wieder schauen müssen, um einander nicht ganz aus den Augen zu verlieren, das, glaube ich, müssen wir als Theater leisten und müssen immer wieder Angebote machen, die die Leute dazu verführen, hierher zu kommen und genau dieses Dazwischen mit uns zu erleben, um dann zu sagen, ich denke so oder ich denke so. Aber erstmal muss man sich bereit erklären, zuzuhören und dazu sollten wir einen Beitrag leisten als Theater. Das wäre mein innerster Wunsch.
Die aktuelle Aufgabe des Theaters ist es dann auch, zum gewissen Grad eine moderierende Rolle zu haben, aber auch ja vielleicht ein Ort des Dialogs und des Streits, der Auseinandersetzung trotzdem zu sein und auch bleiben zu können, wenn ich Sie richtig verstehe.
Würde ich genauso sagen. Also auf der einen Seite versuchen zu vermitteln, auf der anderen Seite müssen wir uns in bestimmten Fragen klar positionieren. Also wenn unten auf dem Theaterplatz die Patrioten ihre Kundgebung haben, dann bin ich bestimmt keine, die sagt, okay, da muss ich jetzt, da bin ich dafür, sondern da muss ich auch eine Position beziehen. Also rechtsradikale, antisemitische, undemokratische Position, finde ich, die muss ich negieren als Privatperson. Dafür stehen wir aber auch als Theater nicht. Und in jeder anderen Hinsicht, also wenn Leute mit der Gesellschaft nicht zufrieden sind, wenn sie Demokratie in Frage stellen aus persönlichen Erfahrungen heraus, da muss ich derjenige sein, der bereit ist, darüber zu reden. Ob ich da jemanden überzeugen kann, das weiß ich nicht. Aber er muss hier einen Ort wissen, wo er hingehen kann und wo er diese Dinge formulieren kann und wo er weiß, er wird erstmal angehört. Ob er immer dann Zustimmung bekommt, ist die andere Frage. Aber man kann sich akzeptieren und man muss miteinander reden. Das ist für mich so ein Grund, Ding in unserer Gesellschaft, also eine Grundverpflichtung. Und ich finde, wir nehmen sie immer weniger miteinander wahr im öffentlichen Diskurs.
Ich würde sagen, ein schönes Schlusswort zu den Gedanken der Rolle des Theaters, der laufenden Spielzeit im Deutschen Nationaltheater. Ich sage erstmal vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Seidel.
Ich bedanke mich auch.